Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt, hallo. Die süße Macht, so nannte der Sozialanthropologe Sidney Mintz seine mittlerweile berühmt gewordene Abhandlung über Zucker. Macht und Dominanz, die Zuckerunternehmen seit der Kolonialzeit rund um den Globus dazugewinnen. Darum ging es damals. Und auch heute haben Zuckerkonzerne noch große Macht, auch über die Medien. Das ist gleich Thema bei uns, hier bei Medias Res. Die Werbung für zuckerhaltige Produkte und das Geld, das Lebensmittelhersteller dafür zahlen. Das ist eine wichtige, manche sagen sogar eine unverzichtbare Finanzquelle für private Medien. Dazu gehören zum Beispiel Fernsehsender oder auch Angebote im Internet, in denen diese Werbung dann läuft. Eine geplante Werbeeinschränkung für zuckerhaltige Produkte aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und von dessen Minister Cem Özdemir ruft deswegen nun die Landesmedienanstalten auf den Plan. Sie sehen die privaten Medien durch die potenziell wegbrechenden Gelder gefährdet. Die Werbeeinschränkung dreht sich nicht nur um Süßes, sondern auch um Salziges und Fettes, für das zu bestimmten Zeiten nicht mehr geworben werden soll. Fertigpizza, Schokoriegel, Chips oder Softdrinks hätten demnach zu bestimmten Zeiten in der Werbung bei Medien nichts mehr zu suchen. Vor der Sendung habe ich dazu mit dem Direktor der Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen, Tobias Schmidt, gesprochen, der mir erklärt hat, wieso er glaubt, dass weniger Süßes, Salziges und Fettes in der Werbung eine Gefahr für die Medienvielfalt ist.
Zunächst muss man mal feststellen, dass das Ziel des Gesetzesentwurfs ja eines ist, dass wir teilen. Natürlich müssen wir gucken, dass Kinder und Jugendliche sich gesund ernähren. Aber immer dann, wenn ich in Werberegelungen eingreife oder zusätzliche Werberegelungen schaffe, muss ich mir vergegenwärtigen, dass Medien, vor allen Dingen die kommerziellen Medien, eben durch Werbung finanziert werden. Und das bedeutet, dass wenn sie diese Einnahmemöglichkeit nicht mehr haben, können sie bestimmte Inhalte nicht mehr finanzieren. Und das geht am Ende zulasten der medialen Vielfalt.
Minister Cem Özdemir hat auf Basis der vorgebrachten Kritik an dem Gesetzentwurf Änderungen vorgelegt und die Zeiträume für Werbeeinschränkung verkleinert. Also statt eines durchgängigen Werbeverbots von 6 bis 23 Uhr soll jetzt nur noch wochentags von 17 bis 22 Uhr nicht geworben werden für Fertigpizza, Schokoriegel, Chips, Softdrinks etc. Am Wochenende gilt das Ganze etwas länger. Also das wären die Zeiten, an denen Kinder am meisten fernsehen, so die Regierung. Verbessert das Ihrer Ansicht nach die Lage?
Nein, das ändert nichts an dem Problem, weil das Problem liegt ja darin, dass Sie, wenn Sie das nur nach Zeiten machen, einen extremen Streuverlust haben. Das heißt, Sie würden ganz viele Werbemöglichkeiten einschränken, obgleich der faktische Anteil von Kindern und Jugendlichen gar nicht besteht, weil es zum Beispiel ein Sender ist, bei dem sowieso keine Kinder und Jugendlichen zugucken oder aus anderen Gründen. Also wenn man das überhaupt so machen möchte, dann würde es sehr viel mehr Sinn machen, sich die tatsächliche Struktur der Sendungen anzugucken, also die Frage zu stellen, bei welchen Sendungen ist der Anteil von Kindern und Jugendlichen so groß, dass eine solche Einschränkung Sinn macht. Das kann man. Diese Marktanteile werden ja gemessen. Und nach diesem Prinzip gehen auch die meisten Selbstregulierungsansätze vor.
Interessant ist ja, dass das Ministerium darauf hinweist, dass bei vielen Produkten die Zutaten nur leicht geändert werden müssten, um die Grenzwerte einzuhalten und dadurch dann auch weiter im Umfeld von Kindern werben zu dürfen. Das klingt ja eigentlich nach einem ganz guten Anreiz. Die Lebensmittelhersteller könnten da also nachziehen.
Naja, es wäre ja vielleicht eine ganz tolle Idee, wenn das Ministerium das mit den Herstellern diskutieren würde, statt einen anderen Bereich, nämlich die Medienvielfalt, hier durch Maßnahmen einzuschränken, die ja übrigens kompetenziell gar nicht bei dem Ministerium liegen. Die Frage, wie Werbevorschriften gestaltet werden, liegt in der Zuständigkeit der Länder. Warum? Weil es eben immer die Grundlage für Medienvielfalt ist. Also, das mag sein, dass man da nur minimale Änderungen vornehmen muss und dagegen spreche ja auch gar nichts. Nur vielleicht diskutiert man das mit der dafür zuständigen Industrie. Dann guckt mal, wie weit man kommt. Und wenn es sich tatsächlich auf Medien konzentrieren sollte, dann müsste man es schon so machen, dass man die eigentlich gemeinte Zielgruppe auch erwischt und nicht mit so einem großen Streuverlust agiert.
Wenn wir ins Ausland schauen, gesetzliche Werbeeinschränkungen für besonders zuckerhaltige Lebensmittel gibt es dort bereits, zum Beispiel in Großbritannien, Irland, Schweden, Belgien, in Polen und auch in Portugal. Warum geht dort, was hier ein Problem sein soll?
Naja, das ist auch dort ein Problem. Das ist nur eine Frage, wie man sozusagen die Wertung vornimmt. Also Nun sind diese Märkte bedingt miteinander vergleichbar. In den meisten von Ihnen aufgezählten Märkten spielt zum Beispiel eine andere Refinanzierungsform für Medien eine größere Rolle. Sie haben dort in aller Regel einen relativ großen Pay-TV-Markt. Das heißt, die Leute haben oder die Zuseher verfügen dort über wesentlich weniger frei verfügbare Medien wie in Deutschland. In Deutschland haben wir die Besonderheit, dass wir einen Markt haben, der schwerpunktmäßig werbefinanziert ist, also Radio- und Fernsehangebote in Deutschland, sogar Teile des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sind bei uns eben stark werbefinanziert. Das ist im europäischen Ausland oft von der Struktur anders und dadurch wiegt dann der Eingriff auch weniger schwer.
Von den Werbeeinschränkungen wären ja auch Internetseiten und Influencer betroffen, die Inhalte für Kinder produzieren. Ist das für Sie ähnlich problematisch?
Na klar, die Logik ist ja die gleiche. Also ich glaube, bei Influencern haben wir eher das Problem, dass die sich häufig gar nicht darüber im Klaren sind, dass das, was sie da machen, auch unter allgemeine Werbevorschriften fällt. Da setzt das Problem sozusagen wesentlich früher an. Da stimmen ja oft schon die Kennzeichnungen und die Hinweispflichten nicht. Das ist auch ein Problem. Da sind wir auch dran und versuchen, das in den Griff zu bekommen. Aber darunter gilt natürlich für Medien im Allgemeinen immer das Gleiche. Wenn sie wollen, dass ein Medienmarkt über die Refinanzierungsform der Werbung funktionieren soll, und so ist es bei uns vorgesehen, dann gilt das Problem für Zeitungen, Radio, Fernsehen und Influencer und Online-Angebote gleichermaßen.
Sie plädieren für eine verhältnismäßige Lösung. In Ihrer Pressemitteilung dazu sagen Sie auch eine zielgerichtete und ausgewogene Lösung. Wie würde die aussehen?
Na, ich denke, es gäbe zwei Möglichkeiten, die man jedenfalls prüfen sollte. Die erste wäre tatsächlich das Mittel der Selbstregulierung. Auf europäischer Ebene gibt es das bereits, den sogenannten EU-Pledge. Der sieht vor, dass Formate, die eine Reichweite bei Kindern und Jugendlichen um die 30% haben, diese Werbebotschaften für solche Produkte nicht an Kinder und Jugendliche adressieren. Soweit wir das beobachten können, ist es bei den Unternehmen, die in diesem europäischen Kontext agieren, so, dass die sich an diese Regeln halten. Das könnte jedenfalls eine Maßnahme sein. Würde die Industrie sich dann nicht daran halten, dann muss man sicherlich zu einer gesetzgeberischen Maßnahme kommen. Und da würde ich sagen, erstens im Idealfall sollte die durch die Länder erfolgen, also im Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Das ist jetzt eine Formalie. Und inhaltlich sollte sie sich dann an der Formatstruktur ausrichten, also an der Frage, ob die fraglichen Formate tatsächlich Kinder und Jugendliche erreichen, indem man einen Grenzwert festsetzt, beispielsweise 30%, aber nicht an Uhrzeiten, weil es auch unsere Erfahrung ist, und das sagen ja auch viele Kinder und Jugendliche, gucken halt nicht immer zu bestimmten Uhrzeitenformate, insbesondere da ja die meisten Formate inzwischen auch gar nicht mehr linear genutzt werden.
Das sagt Tobias Schmidt, Leiter der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und die Qualität der Leitung bitten wir zu entschuldigen. In der Corona-Pandemie waren Falschinformationen zu Gesundheitsthemen ein großes Problem. Das Bundesgesundheitsministerium, zu der Zeit unter Jens Spahn von der CDU, startete damals ein eigenes Internetportal mit Informationen zu Krankheitsthemen und Gesundheitsversorgung. Das nationale Gesundheitsportal, zu finden unter gesund.bund.de. Die Pandemie ist nun vorbei, das Portal gibt es aber immer noch mit Informationen in 5 Sprachen zu Krankheiten, Arzneimitteln und auch einer Ärztesuche. Private Anbieter von Gesundheitsinformationen sehen das als Konkurrenz. Die Apothekenumschau ist gegen das Portal vor Gericht gegangen und das Landgericht Bonn hat heute sein Urteil in der Sache verkündet. Meine Kollegin bei Medias Res, Annika Schneider, war vor Ort. Wie hat das Landgericht entschieden?
Das Landgericht Bonn hat heute im Sinne der Apothekenumschau entschieden, also im Sinne des Wort- und Bildverlags, der dahinter steht. Das Gesundheitsministerium muss jetzt tatsächlich einen Großteil der Informationen, die in diesem nationalen Gesundheitsportal stehen, vom Netz nehmen.
Und wie wurde die Entscheidung begründet?
Die Begründung ist, dass das nationale Gesundheitsportal gegen das Gebot verstoßen hat, dass die Presse staatsfern sein muss, also dass der Staat nicht einfach eigene Medien betreiben darf. Das Gericht hat gesagt, ja, der Staat darf Öffentlichkeitsarbeit machen, er darf also seine eigene Politik erklären, darstellen, präsentieren, darüber informieren. Und der Staat darf auch in besonderen Gefahrenlagen und aktuellen Krisen, wir denken an die Corona-Pandemie zum Beispiel, da darf er auch noch mal darüber hinausgehend informieren. Aber die Artikel, die in diesem Portal sind, so hat das Gericht es gesehen, die gehen darüber weit hinaus und sind viel allgemeiner. Zum Beispiel gibt es da so Rubriken wie Krankheiten von A bis Z oder gesund leben. Und Gesundheitsminister Spahn hat auch selbst über dieses Portal gesagt, wer Gesundheit googelt, der soll auf dem nationalen Gesundheitsportal landen. Das war also schon auch als Rundumschlag angelegt.
Seine Begründung klingt ja auch erstmal einleuchtend, gerade in Zeiten einer Pandemie. Was ist denn aus Perspektive des Gerichts langfristig daran schädigend?
Das Gericht sagt, dass so ein Angebot die Pressefreiheit gefährdet und damit nicht zulässig ist. Denn das Bundesgesundheitsministerium, ich habe da nochmal nachgefragt, gibt an, dass rund 1,7 Millionen Besucher auf dieser Seite gelandet sind, jeden Monat. Und das kann natürlich dazu führen, dass andere Anbieter, wie zum Beispiel die Apothekenumschau und ihr Online-Portal, weniger Nutzerinnen und Nutzer haben. Und das sind eben Medien, die sich über Werbung oder Abos finanzieren müssen. Und die sind dann gefährdet, wenn eben die Nutzerzahlen einbrechen. Das Gesundheitsportal, das wird natürlich mit Steuergeldern finanziert. Im aktuellen Haushalt stehen da 1,5 Millionen Euro im Plan. Das ist dann finanziell ganz anders aufgestellt. Man muss allerdings auch sagen, den Anspruch auf Schadensersatz, den die Apothekenumschau auch angefordert hatte, den hat das Gericht abgelehnt heute und hat gesagt, der Verlag konnte keinen konkreten finanziellen Verlust nachweisen in dem Fall.
Wie hat denn insgesamt der Kläger, der Wort- und Bildverlag, zu dem die Apothekenumschau gehört, auf die Entscheidung reagiert?
Mit Freude natürlich, das war ja jetzt ein Erfolg vor Gericht und das sei auch ein Erfolg für die Pressefreiheit, das hat mir die Justiziarin Hanna Hensel soeben gesagt. Man habe dafür 2 Jahre gekämpft. Ich habe ja gerade schon erläutert, warum das Angebot Medien wirtschaftlich gefährdet, aber das Ganze hat noch eine zweite Ebene. Der Wort- und Bildverlag hat nämlich auch argumentiert, dass staatliche Angebote nicht in Konkurrenz zu Privatmedien den Meinungsbildungsprozess beeinträchtigen dürften. Und ich habe bei Hanna Hensel dann schon noch mal nachgefragt, ob denn jetzt Informationen zu Fußpilz oder zu Kopfschmerzen tatsächlich unter diesen Begriff Pressefreiheit fallen. Sie hat mir das dann so erklärt.
Wenn der Staat jetzt allgemeine Informationen zu Gesundheitsthemen mit der eigenen Regierungspolitik vermischt, dann ist das ein Problem für den Meinungsbildungsprozess. Das sieht man auch an den Beiträgen von gesundbund.de zum E-Rezept und der E-Patientenakte, die unkritisch zur Digitalisierungsstrategie berichten.
Das ist tatsächlich auch im Urteil nachzulesen. Das Gericht moniert, dass manche Beiträge in der Rubrik Digitale Gesundheit nicht differenziert genug waren in der Darstellung des Portals, eher Richtung Regierungs-PR.
Wie geht es denn mit dem nationalen Gesundheitsportal nach dieser Entscheidung jetzt weiter? Kann man das schon absehen?
Das Gesundheitsministerium wollte sich da heute erstmal noch nicht zu äußern, aber es ist absehbar, dass viele Inhalte so nicht online bleiben können. Ob es nun eine abgespeckte Version des Portals werden wird oder ob das Projekt ganz vom Netz gehen wird, das wird sich zeigen. Es war schon die zweite Niederlage vor Gericht, eine Zusammenarbeit mit Google, die jeweils die Ergebnisse des Gesundheitsportals ganz oben platziert hatte bei Google-Suchen, die hat das Landgericht München schon 2021 verboten.
Meine Kollegin, Medienjournalistin Annika Schneider zum Urteil des Landgerichts Bonn gegen das nationale Gesundheitsportal gesund.bund.de und dessen presseähnliche Aktivitäten. Warum wurde in Sonneberg ein AfD-Kandidat zum Landrat gewählt? War es tatsächlich, wie die Unionsfraktion vermuten lässt, die von ihr sogenannte Gendersprache, die die Medien in die Arme der AfD treibt? Oder führt die Erwähnung von Geschlechtern jenseits dem des Mannes doch nicht zwangsläufig in die Rechtsradikalität? Fragen, die seit dem Wochenende auch die Medien wälzen. Arno Orzesek ist für uns in den Dschungel der Begründungen eingetaucht.
Medias Res. Die Meinung von Arno Orzesek.
Bei der letzten Bundestagswahl hat Caroline Bachmann von der AfD im Wahlkreis Mittelsachsen das Direktmandat gewonnen. Mit 10% Vorsprung vor der CDU-Kandidatin. Was Spiegel TV noch für ein echtes blaues Wunder im Osten hielt. Größere Kompetenz in Sachen Wunder darf man der Netzzeitung Tagespost zutrauen. Slogan: klarer Kurs, katholischer Journalismus. Die AfD ist kein blaues Wunder, versicherte die Tagespost mit Blick aufs aktuelle Umfragehoch. Die Taz wiederum nannte den Sieg von Robert Sesselmann bei der Landratswahl in Sonneberg kein braunes Wunder, weil halt absehbar. Kurz, AfD-Erfolge werden nicht mehr als paranormale Erscheinungen begafft, was aus Sicht der Taz eventuell gar nicht so gut ist. Sie meint nämlich, dort, wo die AfD normalisiert ist, feiert sie Erfolge. Wenn die AfD allerdings skandalisiert wird, schadet ihr das auch nicht. Alle spielen für die AfD, klagten die Blätter für deutsche und internationale Politik. Der Autor Albrecht von Lucke kritisierte, Regierung und Opposition würden sich bloß im Wechselspiel den schwarzen Peter zuspielen. Stimmt ja auch. Auf Twitter verspottete ein Andreas Püttmann die CDU-Brandmauer gegen rechts als Wanderdüne, denn CDU-Chef Merz hat die Grünen fürs AfD-Hoch verantwortlich gemacht und kürte sie zum Hauptgegner. Woraufhin der grüne Fraktionsvize von Notz erbost zurückkeilte, wer sich die Feindbilder der AfD aneigne, um sie zu stoppen, hat nichts verstanden und wird nur verlieren. Innenministerin Nancy Faeser, SPD, sieht's wie von Notz. Ihr Tweet, die AfD wird immer dann stark, wenn in der Mitte der Gesellschaft rechte Themen hochgepeitscht werden, hielt jedoch nicht jeder für klug. Da hat jemand aus der CDU gesagt, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sollte kein Gendersternchen mehr vorkommen. Das hat mich so radikalisiert, dass ich nun AfD statt SPD wähle, lästerte ein Teilnehmer. Nicht einer, sondern 8 Gründe sind laut ARD-Homepage für das AfD hochverantwortlich, darunter die Schwäche der Ampelkoalition, die Unterstützung der AfD durch die Union bei der Kulturalisierung sozialer Probleme und die Alleinstellung als Friedenspartei. Unerwähnt blieben die Umtriebe der AfD in den sozialen Medien. 500.000 Follower auf Facebook, das ist deutscher Parteienrekord. Der AfD-Bundestagsfraktion folgen laut MDR mehr als 300.000 Menschen, der Grünen-Fraktion zum Vergleich 26.000. Alice Weidel hat auf TikTok eine stabile Fanbasis. User posten dort Videos wie Best of Alice Weidel. Auffällig viele junge Frauen werben für die AfD. Im Stern prophezeite Ex-AfD-Chef Meuthen, Weidel werde bei der nächsten Bundestagswahl natürlich die Kanzlerkandidatin der AfD. Tja, erinnern Sie sich, die Grünen-Chefin Ricarda Lang tönte kürzlich, wenn Klimapolitik einfacher wäre, könnten wir das Politikern wie Markus Söder überlassen. Wir glauben, selbst Lang würde Söder die Klimapolitik mit Handkuss überlassen, sofern die Alternative für Deutschland eine Umweltministerin namens Beatrix von Storch unter Kanzlerin Weidel wäre. Passend dazu notierte der Taz-Leser Kolmi Eichmael, meine Frage ist jetzt, wie damals, wann soll man aus Deutschland fliehen? Lieber Kolmi Eichmael, wo Sie auch hinkämen, der Rechtspopulismus wäre schon da. Wenn Sie die liberale Demokratie retten wollen, retten Sie sie bitte hier.
Die Glosse von Arno Orzesek. Das Okavango-Delta oder die Kalahari-Wüste. Davon haben die meisten schon einmal gehört. Beide liegen im südlichen Afrika, genauer in Botswana. Ein Land reich an Natur und besonders beliebt bei Safari-Touristen. Das demokratische System dort läuft. Jedenfalls finden regelmäßig Wahlen statt. Die Regierungspartei hat allerdings noch nie gewechselt. Einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie im benachbarten Südafrika gibt es nicht. Die Regierung macht Fernsehen und Radio selbst. Und sie druckt auch die auflagenstärkste Zeitung im Land. Benjamin Breitegger berichtet.
We have about 10 private newspapers. Wir haben etwa 10 private Zeitungen, also Wochenzeitungen, und dann haben wir noch eine Tageszeitung, die Daily News, die jeden Tag mit Steuergeld gedruckt wird. Und sie wird bis in die hintersten Winkel des Landes verteilt, bis an die Grenzen zu Namibia, zu Simbabwe, zu Sambia, überall hin. Die Daily News ist dort.
Die Daily News, das ist das Sprachrohr der Regierung und Emang Mutapatis Konkurrenz. Die 51-Jährige leitet The Voice, die Stimme. Wöchentlich werden ihr zufolge rund 12.000 Exemplare gedruckt. Das ist weniger als die tägliche Auflage der Staatszeitung, die auch als PDF per WhatsApp verteilt wird. Trotzdem gilt The Voice als erfolgreiche private Zeitung.
I know it sounds like a cliché.
Das klingt wie ein Klischee, aber als Stimme der Sprachlosen, so ist die Zeitung entstanden. Sie wurde 1993 von einem ehemaligen Lehrer gegründet, mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern, zu der ich auch gehörte.
With a group of students, of which I was one.
The Voice ist ein klassisches Boulevardblatt, mit sogenannten Sex-Skandalen auf dem Titel und Berichten zu Eifersuchtsdramen. Chefredakteurin Emang Mutapati hindert es nicht daran, sich für Pressefreiheit einzusetzen. Seit kurzem steht sie dem Editors Forum vor, einem Netzwerk verschiedener Redaktionen. Die Verfassung Botswanas erlaube zwar die freie Meinungsäußerung, sagt sie, diese könne jedoch eingeschränkt werden, und zwar bei Themen nationaler Sicherheit oder öffentlicher Gesundheit. Und das interpretiere die Regierung mitunter strikt.
For example, during COVID-19, at the height of COVID-19.
Während der COVID-19-Pandemie wurde den Medien gesagt, wie sie berichten sollen. Sie durften nur das berichten, was vom Gesundheitsministerium oder von der Weltgesundheitsorganisation kam. Wenn sie das nicht taten, wurden sie mit Hilfe des Gesetzes zur Zielscheibe. Journalisten sollten eigentlich Themen setzen können und eine Debatte anregen. Aber dieses Gesetz kann dazu benutzt werden, Debatten und Diskussionen zu unterbinden.
Ein weiteres Problem privater Medien: In Botswana leben nur 2,4 Millionen Menschen. Alleine mit Abos und dem Verkauf lässt sich keine Redaktion finanzieren. Es braucht Inserate. Die kämen jedoch oft von der Regierung, staatlichen oder halbstaatlichen Unternehmen, sagt der Journalist Joel Konopo.
Südafrika oder auch Deutschland haben eine diversifizierte Wirtschaft. Aber hier in Botswana ist jedes Unternehmen irgendwie von der Regierung abhängig. Das gilt natürlich auch für Medienhäuser, außer man betreibt ein gemeinnütziges Medium.
Joel Konopo macht genau das. Der 44-Jährige hat das Investigativmedium Inc. mitbegründet. Inc. ist in den vergangenen Jahren durch die Open Society Foundations gefördert worden, einer Stiftungsgruppe des amerikanischen Milliardärs George Soros. Derzeit hat Inc. 6 Angestellte, davon 4 Journalisten.
We did a story on President Khama.
Wir haben zum Beispiel eine Geschichte über den damaligen Präsidenten Khama geschrieben, der von 2008 bis 2018 im Amt war. Er hat sich ein Ferienhaus bauen lassen, mit öffentlichen Mitteln und mit Hilfe des Militärs. Wir haben das in Zentralbotswana recherchiert und sind dafür auch verhaftet worden. Aber wir konnten mit der Geschichte dazu beitragen, seinen Amtsmissbrauch zu untersuchen. Es stellte sich nämlich heraus, dass Khama öffentliche Mittel zu seinem eigenen Vorteil genutzt hatte. Und ein gutes Beispiel war eben, dass er die Armee dafür missbraucht hatte, sein Ferienhaus zu bauen.
In der Pressefreiheitsliste von Reporter ohne Grenzen ist Botswana aufgestiegen. Es findet sich nun auf Platz 65 von 180. Die Situation habe sich mit dem seit 2018 amtierenden Präsidenten Mokgweetsi Masisi deutlich verbessert, so Reporter ohne Grenzen. Doch Journalisten werden manchmal Opfer von Polizeigewalt und weiterhin überwacht. Oft werde ihre Ausrüstung einfach so beschlagnahmt. Auch einem Journalisten von The Voice sei das passiert, sagt die Chefredakteurin Emang Mutapati. Klagen gegen ihre Zeitung seien eine Bedrohung, aber bisher haben sie 30 Jahre lang überlebt.
Der Bericht von Benjamin Breitegger aus Botswana. Ja, und das war's auch schon von Medias Res für heute. Viel Spaß beim Weiterhören. Gleich folgt der Büchermarkt. Und hier verabschiedet sich für das Team von Medias Res Miriam Kitt.